Von ausgesprochenen Berufsverboten für Lehrkräfte, die Schultafeln im Unterricht verwendeten, bis hin zu Smartphone-Verboten an Schulen, wo eigentlich digitale Kompetenzen vermittelt werden sollen. Die Einführung neuer Medien im Bildungsbereich ist selten einfach und fast nie frei von Widerstand und Kritik. In dieser Videolektion machen wir eine kleine Zeitreise, beginnend von den Tagen des Philosophen Sokrates bis in unsere Gegenwart. Dabei schauen wir uns an, welche absurden und manchmal ziemlich skurrilen Reaktionen der Einsatz neuer Medien im Bildungsbereich ausgelöst hat. Beginnen wir unsere Reise mit einem der ältesten und wohl wichtigsten Bildungsmedien überhaupt, der Schrift selbst. Vor über 2400 Jahren war sie im antiken Griechenland längst Teil des Alltags. Das Werkzeug schlechthin, um Wissen festzuhalten und weiterzugeben. Aber nicht alle sahen das zu dieser Zeit als Fortschritt. Ganz im Gegenteil. Sokrates, einer der bekanntesten Philosophen, stand der Schrift sogar sehr kritisch gegenüber. Er befürchtete, dass das Schreiben das Gedächtnis schwächt und den Menschen vom selbstständigen Denken ablenkt. Wissen, so meinte er, entstehe im lebendigen Gespräch, nicht durch Zeichen auf Papyrus. Geschriebene Worte könnten keine Rückfragen beantworten, sich nicht erklären und vor allem keine Verantwortung für das übernehmen, was sie behaupten. Sie wirken nur so, als wären sie lebendig. Ironischerweise wissen wir das heute alles nur, weil sein Schüler Platon diese Kritik von Sokrates im Dialog Phaidros niedergeschrieben hat. Kommen wir nun wieder in der Gegenwart an. Die Debatte um die Schrift erinnert verblüffend an heutige Diskussionen um neue digitale Medien. Auch damals befürchtete man schon, dass Technik das eigene Denken ersetzt. Abschließend vielleicht noch etwas zum Nachdenken. Sokrates kritisierte unter anderem, dass Schrift keine Rückantworten gibt. Was er wohl von ChatGPT gehalten hätte? Ein Fortschritt oder genau das, wovor er immer gewarnt hat? Von der Antike führt uns nun ein weiter Sprung in das späte 18. und frühe 19. Jahrhundert. In dieser Zeit wurde ein Bildungsmedium eingeführt, das heute aus keinem Klassenzimmer mehr wegzudenken ist: die Schultafel. Wann genau die Schultafel zum ersten Mal eingesetzt wurde, lässt sich nicht mit Sicherheit sagen. Manche Quellen nennen das Jahr 1760, andere sprechen von 1801. Sicher ist, irgendwann in diesem Zeitraum fand die Schultafel ihren Weg in den Unterricht. Und sie veränderte einiges. Der Unterricht war plötzlich nicht mehr nur eine Einbahnstraße, also ein Vortrag von vorne. Stattdessen wurde er zu einem sozial-kommunikativen Prozess. Ein gemeinsames Erarbeiten und Diskutieren von Inhalten wurde durch die Schultafel möglich. Doch nicht alle waren von dessen Einführung begeistert. Als erste Lehrkräfte begannen, mit großen Schultafeln zu arbeiten, stießen sie auf heftigen Widerstand. Der war so stark, dass es tatsächlich zu ausgesprochenen Berufsverboten kam. Kaum zu glauben. Die Geschichte der Schultafel geht aber noch weiter und führt uns ins Jahr 1830 an die Yale-Universität in den USA. Damals war es dort üblich, dass Studierende bei Geometrieaufgaben ihre Lehrbücher benutzen durften, auch während Prüfungen. Die nötigen geometrischen Figuren, zum Beispiel zu Kegelschnitten, waren direkt im Lehrbuch abgedruckt. Ein Mathematikprofessor wollte nun etwas Neues ausprobieren und führte die Schultafel ein, sowohl in der Vorlesung als auch in der Prüfung. Die Studierenden sollten die Figuren nun selbst an die Tafel zeichnen. Aus dem Gedächtnis und ganz ohne Buch. Das kam alles andere als gut an. Ein Großteil der Studierenden weigerte sich, die Prüfung zu schreiben. Sie streikten. Die Universität reagierte hart. Über 40 Studierende, fast die Hälfte der gesamten Klasse, wurden exmatrikuliert. Der Vorfall ging dabei als Conic Sections Rebellion in die Geschichte ein. Wir sehen, die Schultafel hatte es anfangs nicht leicht. Weiter geht unsere Reise. Vielleicht wisst ihr auch sofort, wovon ich spreche. Die Schulen sind geschlossen. Der Unterricht vor Ort fällt aus. Chaotisches Homeschooling. Die Eltern sind irgendwo zwischen Arbeit und Hausaufgaben. Kinder, die lieber draußen mit ihren Freunden spielen würden. Klingt nach etwas, das wir alle noch gut kennen, oder? Aber nein. Wir sind nicht im Jahr 2020 gelandet. Wir schreiben tatsächlich das Jahr 1937 und der Name der Krise lautet nicht Corona, sondern Polio. Im Herbst jenes Jahres traf ein Polio-Ausbruch die Stadt Chicago mit voller Wucht. Der Unterrichtsbeginn wurde verschoben, doch ganz auf Lernen wollte man nicht verzichten. Also startete die Stadt ein groß angelegtes Homeschooling-Projekt, wohl das erste seiner Art. Über 300.000 Schülerinnen und Schüler der 3. bis 8. Klasse sollten von zu Hause aus lernen. Nicht per Videokonferenz mittels WebEx und Co., wie wir es aus Corona-Zeiten kennen, sondern über das Radio. Täglich wurden Unterrichtseinheiten gesendet, darunter Mathematik, Englisch und Naturwissenschaften. Für jede Schulstufe gab es dabei ein eigenes Programm, das über verschiedene Sender ausgestrahlt wurde. Lokale Zeitungen druckten Arbeitsblätter ab und die Eltern wurden zu Aushilfslehrkräften. Die Praxis zeigte aber schnell die Grenzen des Ganzen. Nur etwa 60% der Haushalte besaßen damals überhaupt ein Radio. Während manche Eltern mehrere Geräte aufstellten, damit ihre Kinder in verschiedenen Räumen den je nach Schulstufe unterschiedlichen Sendungen folgen konnten, hatten viele Familien gar keinen Zugang zum Unterricht. Ein Problem, das uns auch seit der Corona-Pandemie nur allzu vertraut ist. Auch für Lehrkräfte war es eine schwierige Zeit. Ohne direkten Kontakt zu den Kindern fühlten sie sich machtlos und sehr viele hatten Angst, dass diese neue Technologie eines Tages ihren Beruf ersetzen könnte. Fast 100 Jahre später stellen wir fest, die Probleme sind die gleichen geblieben, nur die Technik hat sich verändert. Abschließend vielleicht noch eine Anmerkung. Das Radio hat sich zwar nie so wirklich als Bildungsmedium durchgesetzt, aber mit Podcasts erlebt das Lernen über Audio gerade seine Renaissance. Mittlerweile gibt es eine riesige Auswahl an Formaten zu Wissenschaft und Bildung im Allgemeinen. Wir machen nun einen Sprung von den analogen Bildungsmedien ins digitale Zeitalter. Wenn schon eine grüne Tafel, wie wir vorher gehört haben, für Aufruhr und sogar Berufsverbote sorgen konnte, dann kann man sich vorstellen, welche Dramen und Skandale der Einzug des Computers in die Klassenzimmer nach sich zog. Wir werfen einen Blick auf einen besonders skurrilen und zugleich besorgniserregenden Fall, der weltweit Schlagzeilen machte und dabei zwei Themen in den Mittelpunkt rückte, die bis heute hochaktuell sind: Privatsphäre und Datenschutz. Drogenkonsum eines 15-Jährigen, obwohl es in Wahrheit nur Süßigkeiten waren. Und über 56.000 heimlich aufgenommene Fotos aus den privaten Wohnungen von Schülerinnen und Schülern über Schullaptops. Das klingt doch nach einer echten Erfolgsgeschichte der digitalen Schultransformation. Nein, keine Satire. Diese Geschichte ereignete sich tatsächlich 2010 im US-Bundesstaat Pennsylvania. Im Schulbezirk Lower Merion erhielten rund 2.300 Schülerinnen und Schüler der Highschool Laptops, eigentlich gedacht, um den Unterricht zu modernisieren. Die Geräte hatten eine spezielle Software vorinstalliert, die laut Angaben der Schule dabei helfen sollte, verlorene oder gestohlene Laptops wiederzufinden. Was aber niemand ahnte: Diese Software konnte heimlich die Webcam einschalten und Fotos machen, ohne dass die Betroffenen es merkten. Im Laufe der Zeit kamen so mehr als 56.000 Aufnahmen zusammen. Viele davon entstanden direkt in den Schlafzimmern oder Wohnzimmern der Kinder. Der Skandal kam auf, als ein 15-jähriger Schüler beschuldigt wurde, Drogen zu konsumieren. Die angeblichen Beweise waren Fotos, auf denen er zu Hause Süßigkeiten aß, die von der Schule aber fälschlicherweise für illegale Pillen gehalten wurden. Seine Eltern stellten sich natürlich die Frage, wie dieses Bildmaterial entstanden ist. Erst dadurch wurde aufgedeckt, dass die Schule heimlich die Laptop-Kameras nutzte, um Schülerinnen und Schüler auch in ihren eigenen vier Wänden zu überwachen. Der Fall landete vor Gericht und gilt bis heute als eines der bekanntesten Beispiele dafür, wie gut gemeinte digitale Bildungsprojekte in einer Datenschutzkatastrophe enden können. Heute, 15 Jahre später, ist das Thema Datenschutz aktueller denn je. Mit der zunehmenden Verbreitung von KI-gestützten Lernplattformen und digitalen Endgeräten im Unterricht stellen wir uns dieselben Fragen wie damals, jedoch in einem viel größeren Ausmaß. Wer kontrolliert die gesammelten Daten? Wer hat Zugriff darauf? Und wie kann die Privatsphäre geschützt und gleichzeitig personalisiertes Lernen mit solchen Tools ermöglicht werden? ChatGPT hier, ChatGPT da. Ja, diesen Begriff hört man heutzutage wirklich ständig. Auch in dieser Videolektion ist er bereits mehrmals gefallen. Und das aus gutem Grund. Dieses Werkzeug gehört zweifellos zu den bedeutendsten Entwicklungen der letzten Jahrzehnte. Dass ein solches Tool, gerade wenn es im Bildungsbereich genutzt wird, natürlich anfangs auf Kritik und Widerstand stößt, ist kaum verwunderlich. Wobei anfangs hier ein dehnbarer Begriff ist. Denn die Diskussionen reichen von seiner Veröffentlichung im Jahr 2022 bis heute. Ein besonders diskussionswürdiger Vorfall ereignete sich an einer Universität in Texas im Jahr 2023. Ein Professor hatte den Verdacht, dass mehrere Arbeiten nicht von seinen Studierenden selbst geschrieben worden waren, sondern dass ChatGPT zum Einsatz kam. Um seinem Verdacht nachzugehen, legte er kurzerhand selbst einen Account bei ChatGPT an. Anschließend kopierte er die Arbeiten hinein und befragte den Chatbot, ob er diese verfasst habe. Mehrfach antwortete der Chatbot, dass die jeweiligen Texte von ihm stammen würden. Für den Professor schien damit alles klar. Er stellte die Noten auf nicht bestanden und drohte den betroffenen Studierenden mit dem Durchfallen. Das Problem ist aber nun, dass ChatGPT gar nicht nachweisen kann, ob ein Text von ihm selbst erstellt wurde. Der Professor interpretierte die Antworten fälschlicherweise als Beweise und zog daraus die falschen Konsequenzen. Viele der Anschuldigungen waren somit unbegründet. Dieser Vorfall verdeutlicht zwei zentrale Herausforderungen. Einerseits besteht die Gefahr, dass Lernende sich vollständig auf ChatGPT verlassen und ihre Arbeiten komplett von solchen Tools erstellen lassen, anstatt sie nur unterstützend einzusetzen. Andererseits ist es für Lehrende äußerst schwierig, den Einsatz solcher Tools schlussendlich zweifelsfrei nachzuweisen und ebenso herausfordernd, klare Grenzen für deren zulässige Verwendung festzulegen. Wir sind nun am Ende unserer kurzen Zeitreise angekommen. Im Jahr 2025 in Österreich. Seit dem 1. Mai gilt ein bundesweites Handyverbot an Schulen bis einschließlich zur 8. Schulstufe. Für alle etwa 6- bis 14-jährigen Schülerinnen und Schüler heißt es im Schulgebäude und sogar in den Pausen: Handy aus und weg damit. Es sei denn, es wird ausdrücklich für den Unterricht gebraucht. Das Handyverbot solle in den Pausen wieder Leben in die Klassen bringen, soziale Kompetenzen fördern und dafür sorgen, dass die Konzentrationsfähigkeit der Kinder wieder zunimmt, erklärte der österreichische Bildungsminister Christoph Wiederkehr vor der Einführung dieser Maßnahmen. Das klingt einleuchtend. Das Smartphone ist sicher ein großer Ablenkungsfaktor. Doch ist ein Verbot tatsächlich der richtige Weg, um diese Ziele zu erreichen? Internationale Erfahrungen mit dem Handyverbot zeigen ein etwas gemischtes Bild. Eine Studie des Anti-Bullying Center in Irland kommt zu dem Schluss, dass strikte Smartphone-Verbote in Schulen oftmals nur begrenzte Wirkung zeigen und von den Schülerinnen und Schülern eher als Ausdruck von Misstrauen wahrgenommen werden. Die Forschenden konkludieren, dass bisher kaum internationale Belege dafür vorliegen, dass Smartphone-Verbote langfristig zu besseren Lernergebnissen, weniger Cybermobbing oder einem höheren Wohlbefinden führen. Interessanterweise zeigte die Studie auch, je strenger das Handyverbot, desto mehr Schülerinnen und Schüler versuchen, Wege zu finden, es zu umgehen. Schlussendlich wird nur die Zukunft zeigen, ob ein solches Verbot wirklich den erhofften Nutzen bringt. Fest steht jedoch schon jetzt: Ein Handyverbot wirkt in unserer heutigen digitalen Welt paradox. Zwar sieht die Richtlinie vor, dass Smartphones in Fächern wie digitale Grundbildung bei Bedarf genutzt werden dürfen, dennoch bleibt fraglich, ob digitale Kompetenzen am Smartphone ausreichend gefördert werden können, wenn gleichzeitig ein allgemeines Verbot den Schulalltag bestimmt. Was zeigen uns nun diese Geschichten? Was sollt ihr euch mitnehmen? Die Technologie und die eingesetzten Medien im Bildungsbereich entwickeln sich stetig weiter. Von gedruckten Lehrbüchern, Radio und Fernsehen bis hin zu Tablets, Lern-Apps und Smartphones im Unterricht. Trotz dieser fortlaufenden Entwicklung bleibt eine Sache gleich: die grundsätzliche Skepsis des Menschen gegenüber Veränderungen. Kritik und Ablehnung sind die ständigen Begleiter von Neuem.